Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland vom Samstag, dem 6. September 2025. Die E-Paper-Ausgabe für Deutschland ist eigentlich eine noch internationalere Weltwoche ohne die Schweizer Themen, aber mit unseren Schwerpunkten zur internationalen Politik, mit ausgewählten Artikeln, die sich schwerpunktmäßig mit Deutschland auseinandersetzen. Bevor ich mich dazu äußere, noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich darf ankündigen, einen Livestream, große Weltwoche Fragestunde am nächsten Mittwoch, dem 10. September, auf diesem Kanal weltwoche.ch/live oder auf unserem YouTube-Kanal ab 17.00 oder pünktlich um 17.00 geht's los. Wenn Sie live in der Sendung dabei sein wollen, mir eine Frage stellen, mich kritisieren oder mit mir diskutieren möchten, schreiben Sie uns an fragen@weltwoche.ch oder über das Formular auf weltwoche.ch/sprechstunde/. Wir kontaktieren ausgewählte Leserinnen und Leser, damit sie ihr Anliegen direkt und live an mich richten können. Wir freuen uns und Sie können wirklich alles fragen. Ich bin gestern aus Wien nach Zürich zurückgeflogen und habe da mit einigen Fluggästen gesprochen. Und interessant, viele von Ihnen kennen Weltwoche Daily, andere kennen die Weltwoche, einige haben noch die Talkshow-Auftritte meinerseits in Erinnerung. Also Sie können alles fragen, was Sie bewegt, was Sie interessiert. Und bitte zögern Sie auch nicht, uns mit Thesen, mit Kritik und weiterführenden Anregungen zu behelligen. Was läuft? Was sind die wichtigsten internationalen Themen? Massive Buße gegen Google durch die EU-Kommission. Ich verfolge dieses Kartellrecht in der Europäischen Union mit einigem Bauchschmerz. Ich bin da nicht so glücklich, auch wenn mir die Googles dieser Welt etwas unheimlich sind. Aber ich habe einfach Mühe damit, wenn Unternehmen, die auf dem Markt sich durchgesetzt haben und sehr erfolgreich sind, wenn die dann von Politikern bestraft, aufgespalten oder mit gigantischen Bußen behelligt werden. Das ist eine Nachricht, die heute in den Schlagzeilen dominiert. Dann Stellungnahme des russischen Präsidenten Putin bezüglich der Friedenstruppen. Emmanuel Macron, ich meine, man muss sich das mal vorstellen, dass der französische Präsident jetzt mit Feuereifer da eine Friedenstruppe zusammentrommelt aus angeblich 26 Nationen. Die sollen dann nach einem Waffenstillstand, den die Russen gar nicht wollen, oder nach einem Frieden in der Ukraine stationiert werden, was die Russen ablehnen. Also auch hier wieder Verzicht auf jegliche Diplomatie, die Friedenstruppen als Instrument der Konfliktverschärfung. Und Putin hat nun seinerseits zu Protokoll gegeben, dass diese Truppen legitime Ziele für seine Armee seien. Also da sind die Verhältnisse dermaßen vergiftet und es ist einfach ein Jammer. Und was besonders erschütternd ist, dass diese Politiker, die ja eigentlich zu Hause zunehmend irrelevant werden, nehmen wir einen Emmanuel Macron, die haben derartige Probleme, denen fliegt die eigene Innenpolitik um die Ohren. Es gab mal einen Film mit Robert De Niro, Wag the Dog, wo die amerikanische Regierung mit einem Krieg von den eigenen Misshelligkeiten, von den eigenen Problemen ablenken möchte. Ich fürchte, wir sind in Europa in einer vergleichbaren Situation. Man muss einfach unterstreichen, man hat sich jetzt in so eine gespenstische Bequemlichkeit, in so eine Sorglosigkeit hinein halluziniert, vielleicht einlullen lassen. Der Ukraine-Krieg ist nach wie vor ein brandgefährliches Geschehen. Und die Vorstellung, dass den Europäern oder den EU-Staaten die amerikanische Kavallerie zu Hilfe eilt, gemäß diesen NATO-Beistandspflichten. Ich habe darüber mit Alice Weidel gesprochen am letzten Mittwoch in Zürich. Das sind Illusionen, meine Damen und Herren. Das ist Flexible Response, heißt hier das Stichwort. Die Kavallerie kommt nur dann, wenn die Interessen der Kavallerie gefährdet sind. Und wir sehen jetzt ja, dass die Amerikaner mit den Russen wieder Frieden schließen. Ich meine, es ist augenfällig. Bei der Begegnung in Alaska hatte man den Eindruck, dass Putin dem amerikanischen Präsidenten Trump viel sympathischer ist als die europäischen Staatenlenker, die ein paar Tage später in Washington dann aufmarschiert sind. Also die EU hat sich da in die außenpolitische Isolation hinein manövriert, aber niemand ist in der Lage und niemand ist willens, den Irrtum einzugestehen, auch zuzugeben, dass man den Krieg gegen Russland, diesen Stellvertreterkrieg, verloren hat. Also macht man einfach immer noch weiter, gräbt man sich immer noch tiefer in das Loch hinein, in dem man bereits sitzt. Und was wirklich gefährlich ist, dass keine deutsche Zeitung des Mainstreams, kein Medienhaus, die Öffentlich-Rechtlichen sowieso nicht hier dagegen halten. Dass sie keine Stimmen bringen, die diese Politik herausfordern. Das ist gefährlich, weil dann haben sie eine Atmosphäre, in der sich quasi die tonangebenden, maßgeblichen, dominierenden, öffentlich wirksamen Echokammern, wenn man so will, oder Plattformen gegenseitig in dem bestärken, was sie für richtig erachten. Und das ist nicht mehr Merkmal einer demokratischen Öffentlichkeit, bei der, in der gerade die brenzligen Fragen, die wichtigen Fragen, und hier geht es um Krieg und Frieden, ganz umstritten sein müssen, heftig debattiert, da muss gerungen werden, da muss erst recht eine große Debatte sein. Aber einmal mehr, wie schon, ich habe sie ein paar Mal gesagt, Corona, Klima, Migration, zu viel Meinungseinfalt, zu wenig Vielfalt, die Art und Weise der Nichtdiskussion lässt auch keine ersprießlichen Resultate erwarten. Dann gibt's eine Debatte zwischen dem Tübinger Oberbürgermeister Palmer und dem AfD-Landeschef Frohnmeier. Da habe ich gelesen, da braucht es ein riesiges Polizeiaufgebot, ein gewaltiges Polizeiaufgebot, und das beelendet aus Schweizer Sicht. Haben die Deutschen die Fähigkeit verloren, miteinander ins Gespräch zu kommen? Ist man im Begriff, die Gesellschaft quasi aufzuspalten in die Guten und die Bösen? Ich meine, das sind jetzt rhetorische Fragen. Und es ist im Grunde alarmierend, dass man diese Fragen stellen muss. Und ich kann Ihnen aus Schweizer Sicht nur sagen, in der Demokratie sind sie verdammt dazu, mit allen zu sprechen und auch mit denen unter Umständen einen Kompromiss zu entwickeln, die ihnen nicht passen. Das ist die Demokratie, nicht die Homogenität, die Gesinnungsgemeinschaft, die Volksgemeinschaft des gerechten und korrekten Denkens. Und es ist ein interessantes Thema, das mir als Schweizer vielleicht noch nicht so einleuchtet, aber in Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, ist man unglaublich krampfhaft dabei, einen politischen Konsens, einen Zusammenhalt herzustellen. Und warum eigentlich? Warum ist man so versessen darauf, hier eben einen demokratischen Konsens, jetzt auch was Meinungen, was inhaltliche Positionen angeht, herbeizuführen? Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass die Deutschen im Grunde ihres Herzens zutiefst widerwillig ihren Staat gegründet haben. Darum dauert es ja so lange, 1871, dass sich da diese stolzen Herzogtümer und heutigen Bundesländer vielfach auch in der Geschichte dann neu gezeichnet und neu benannt. Aber die freiheitsliebenden, anarchischen Deutschen sind eigentlich zum Staat gezwungen worden, wider Willen. Und jetzt hat man diesen Staat und muss irgendwie diesen Zusammenhalt gewährleisten. Und immer wieder die Frage, was ist denn eigentlich die Konsensgrundlage? Und das ist der Identitäts- und Orientierungsstress, den wir haben. Ich lese übrigens ziemlich eklektisch und quer durchs Band. Ich stelle ja hier immer wieder beiläufig ein paar Bücher vor, und jetzt habe ich auf meinen Flügen, und vorgestern Abend habe ich angefangen, darin zu lesen, weil ich nicht schlafen konnte, Marcel Reich-Ranicki, meine Geschichte der deutschen Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Das ist eine Sammlung von Texten des großen Literaturpapstes, der 2013 gestorben ist, im Alter von 93 Jahren. Ich habe ihn noch persönlich persönlich gekannt. Wir haben uns mehrfach getroffen, auch an Veranstaltungen, auch in Zürich, in der Kronenhalle war er zugange mit seiner Frau Marcel Reich-Ranicki, der Superstar der deutschen Literaturkritik, auch ein Medienphänomen mit dem literarischen Quartett und da sehr beherzt auftretend. Und jetzt, wenn ich diese Texte lese, kann ich mich eigentlich nur verneigen, voller Bewunderung. Marcel Reich-Ranicki ist nicht nur ein unglaublicher Kenner der deutschen Literatur, ein Liebhaber dieser Literatur, sondern er ist auch ein genialer Erklärer dieser Literatur, und zwar auf eine Art und Weise, die dann auch wieder imponiert, weil er auf den Kritikerjargon verzichtet, weil er diese eingeschliffenen Formulierungen vermeidet und weil man bei ihm eben doch immer wieder das Ringen um Klarheit und letztlich auch den Erfolg im Ringen um Klarheit finden kann. Da ist nichts Dunkles, nichts Verstelltes, und interessant auch, dass er immer wieder in Paradoxien arbeitet. Ich meine, man muss sich vor Augen führen, dass Marcel Reich-Ranicki, seine Eltern sind im Vernichtungslager von Treblinka gestorben. Er selber war im Warschauer Ghetto. Also er hat die ganze verbrecherische Vehemenz, diese Fürchterlichkeit des Nationalsozialismus hautnah miterlebt, ist dann nach Deutschland gefahren. Ich meine, das ist tausendmal erzählt worden, diese Geschichte, aber man kann das durchaus wieder in Erinnerung rufen, und hat dann dort mit einer ungebrochenen Leidenschaft, wie es scheint, die deutsche Literatur gefeiert und den Deutschen die Literatur erklärt, und dies eben nicht auf eine anbietende, aber auch nicht auf eine schroff ablehnende Weise. Und dieses Buch ist voll von so klugen Formulierungen und auch tollen Schilderungen der Exponenten der deutschen Literatur. Ich bin jetzt noch nicht durch, aber ich habe mich relativ schnell hier weit gearbeitet. Und bei ihm immer wieder interessant, dass es Dichter gibt, von denen er sagt, dass er sie überhaupt nicht liebe, überhaupt nicht bewundere, zum Beispiel Hölderlin, aber trotzdem kann er dem dann doch noch etwas abgewinnen. Also er versucht auch zu verstehen, was die Größe von Dichtern ausmacht, die ihm jetzt nicht unbedingt ans Herz gewachsen sind. Oder herrlich seine Darstellung der Wagner-Oper, der Meistersinger. Man sagt, ist eigentlich der Meistersinger von Nürnberg eigentlich ein abscheulicher Werk, abstoßend, fürchterlich nationalistisch, chauvinistisch, verlogen. Trotzdem müsse er es immer wieder hören, sei es faszinierend. Das ist einfach ein interessanter Zugang und auch formal. Ich bin ja selber ehemaliger Filmkritiker und gelegentlich Rezensent, hier auch etwas spontan. Marcel Reich-Ranicki, meine Geschichte der deutschen Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Also für mich Pflichtstoff, ein Lesevergnügen und sehr, sehr lehrreich. Jetzt ein anderes lehrreiches Lesevergnügen, hier die Weltwoche, Tagesaktualität. Wir sind im Genre der Ludwig Börnes und der Heinrich Heines. Ich will mich jetzt hier überhaupt nicht in diese Umlaufbahn hoch katapultieren, aber er würdigt das, eben auch diese journalistischen Leistungen. Und Ludwig Börne war ja zu seiner Zeit in Frankfurt ein journalistischer Gigant, auch ein Freiheitskämpfer. Das würden wir uns auch für uns in Anspruch nehmen, selbstverständlich, sich immer wieder für die Freiheit des Gedankens einsetzend, ohne Dogmatismus, mit Leidenschaft natürlich und vielleicht auch ab und zu ungerecht und allzu einseitig, aber wir lassen natürlich deshalb auch immer wieder die Gegenseite und die andere Meinung zum Zug kommen. Die EU ist undemokratisch. Lässt sich das reparieren? Professor Dietrich Murswig mit einem augenöffnenden Steilpass, mit einem raumöffnenden gedanklichen Pass in Sachen Europäische Union. Damit muss man sich intensiv auseinandersetzen. Ich habe kürzlich mit dem Kabarettisten Vinz Eber darüber gesprochen. Die EU ist der Stein des Anstoßes derzeit in Europa. Auch ein herausragender Satirestoff. Hier ist nur mit der Komödie beizukommen, aber eben auch aus demokratischer Sicht, aus demokratiepolitischer Sicht ein grosses Problem. Kanzler der heißen Luft, Friedrich Merz, Herbst der Reformen, ist schon wieder verflogen. Philipp Gut, unser Kollege mit einer aus schweizerischer Sicht, ja, ungeduldig und mit klaren Maßstäben beurteilend, aber es ist einfach ungenügend, was diese Koalition abliefert. Und man sieht natürlich, dass hier die Hoffnungen auch sinken. Philipp gut zitiert hat, die entsprechenden Stimmen, und selbst die Merz-Loyalisten, die ihn als großen Hoffnungsträger bezeichnet haben, unter anderem aus der Schweiz die Neue Zürcher Zeitung, auch sie zweifeln mittlerweile an der Reformkraft, an der Reformfähigkeit, vielleicht auch an der Reformwilligkeit. Nun gut, an der Willigkeit mag es nicht liegen. Es ist natürlich die Entscheidung mit den Brandmauern. Auch hier, ich muss mich immer hüten, da nicht allzu drastisch und deutlich zu werden. Aus Schweizer Sicht ist diese Brandmauer der größte Unsinn. Das ist also wirklich eine Nichtpolitik, die da betrieben wird. Und das hat vor allem mit Demokratie nichts zu tun, wenn sie Brandmauern errichten. Jetzt ist aber in dieser komplizierten deutschen politischen Seelenlandschaft ist es eben nicht ganz so einfach wie in der Schweiz. Und es gibt viele Deutsche, die mir hier jetzt vehement widersprechen würden. Aber das ist mein Eindruck. Ich glaube einfach, die deutsche Politik ist oft komplizierter, als die deutschen Politiker sich das selber einzugestehen bereit werden. Nein, sie sehen es natürlich auch, aber vielleicht kann man so auch nicht darüber sprechen, weil auch dann immer wieder historische Erfahrungen hineinspielen. Das deutsche Selbstmisstrauen. Oh, man kann das Volk nicht laufen lassen. Wir brauchen eine Brandmauer. Nichts ist gefährlicher als eine Partei, die von unten nach oben gewachsen ist, wie die AfD. Die AfD im Grunde die demokratischste Partei des wiedervereinigten Deutschland. Im Westen von unten auf eine Bürgerinitiative hin entstanden, urdemokratisch. Vom Westen hat es übergegriffen in den Osten, dort sehr erfolgreich geworden und jetzt im Westen auch sich ausbreitend. Das ist Demokratie. Man könnte sagen, die AfD ist auch Ausdruck des Zusammenwachsens der Bundesrepublik, der wiedervereinigten Bundesrepublik. Aber dieses Zusammenwachsen wird einigen Deutschen selber unheimlich. Und deshalb trauen sie sich nicht und lassen diese AfD, auch weil natürlich immer die Opposition etwas lauter auf die Pauke haut, rücken sie diese AfD in den Giftschrank. Also was wir hier beobachten, ist ein interessanter psychologischer Vorgang der hoffentlich schlussendlichen Selbstversöhnung der Deutschen mit sich selber, dass man eben sieht, auch aus unserem Schoss kann ein demokratisches Gebilde, kann eine demokratische Partei wachsen. Das hat natürlich jetzt auch die AfD in der Hand, die Deutschen zu überzeugen. Sie haben eigentlich alle Trümpfe, weil die Gegner, die Konkurrenz ist schwach. Sie haben ein gutes Programm, das kann ich beurteilen. Das Programm würde also den Gütestempel der Schweizer Liberalkonservativen jederzeit bekommen. Jetzt geht es nur noch um die Umsetzung und um die Implementierung, aber anstatt sich da permanent selber zu kasteien, könnte man ja auch vielleicht mal ein bisschen stolz sein auf diese AfD. Aber ich weiß, das sind ketzerische Gedanken. Und Sie wissen, Sie kennen mich inzwischen, ich bin der Pflichtverteidiger der Verfemten und Verdammten. Und wenn natürlich alle einprügeln, dann muss ja noch einer in diesem ganzen journalistischen Zirkus gelegentlich aufstehen und sagen, Freunde, beruhigt euch, dämpft es ein bisschen runter und packt da diese inquisitorische Wucht etwas zurück. Das ist Demokratie, alle reden mit allen über alles und mit Brandmauern kann man nichts erreichen. Wir Russen wollen nach unseren Regeln leben. Dichter Urenkel Pjotr Tolstoi im großen Gespräch, das ist auch augenöffnend, wie der Russe denkt. Wie die Russen denken, selbstverständlich. Wir haben eine Reportage aus Los Angeles von Daniel Rieser, der tobende Bürgerkrieg, die jetzt natürlich auch politisch befeuerten Auseinandersetzungen. Gavin Newsom macht auf Trump, der Gouverneur, mit Trumpscher Provokationstechnik. Ob er damit durchdringt, wir werden sehen. Ich widme mich dem russischen Präsidenten Putin und der Unsterblichkeit. Das Anlass dieser skurrilen Szene, Sie haben es mitbekommen, als das aufgezeichnet wurde, irrtümlich das Gespräch, die Plauderei zwischen Putin und Xi Jinping. Putin sagt, ja, die Menschen können heute wieder alt und gleichzeitig sehr jung sein, dank der medizinischen Transplantationstechnik und anderen Hilfsmitteln. Und Xi Jinping gibt da ganz selbstbewusst zu bedenken, ja klar, heute liegt doch das durchaus drin, 150 Jahre alt zu werden. Ich weiß nicht, ob wir jetzt jubeln sollen, wenn die Putins und Xis auf die 150 Jahre Altersmarke zusteuern, aber all jene, die auf einen baldigen Rücktritt dieser beiden Langzeitherrscher gehofft haben, ich glaube, das muss man jetzt relativieren. Das ist nicht der Fall. Aber das ist eben auch das große große Problem dieser Systeme, dass sie natürlich auf den unsterblichen Herrscher hinsteuern. Sie brauchen auch unsterbliche Herrscher, vor allem dann, wenn sie glauben, sie haben einen guten, weil eben die friedliche Machtwechselroutine ist in solchen Ländern nicht gebräuchlich. Das ist der große Vorteil der Demokratien. Das ist natürlich unsere riesige Trumpfkarte. Ich sage immer, was soll diese Paranoia, wenn ich lese, die Systemrivalität, die Russen und die Chinesen wollen uns ihr System aufzwingen oder es gäbe bei uns Leute, die das wollen. Also ich kenne keine Leute, die chinesische oder russische Verhältnisse in der Schweiz haben wollen. Ist doch dummes Zeug. Das heißt aber nicht, dass wir den Russen umgekehrt unser System aufnötigen wollen. Das sind Länder mit einer ganz anderen Geschichte, mit ganz anderen Mentalitäten, auch zum Teil gedanklichen und metaphysischen religiösen Systemen, die haben andere Regierungsformen. Das muss man auch mal akzeptieren, ohne dass man darin gleich automatisch eine Bedrohung erkennt. Und gleichzeitig sollten wir uns nicht allzu viel darauf einbilden, dass wir da mit unseren demokratischen Modellen alles lupenreine Demokraten an der Macht hätten. Im Gegenteil, Sie sehen jetzt in Frankreich, Sie sehen es auch in Deutschland, in Österreich, in anderen Ländern, wie da die Politelite sich krampfhaft an die Macht klammert und mit reichlich autokratischen Methoden die Opposition ausbremst. Also solange unsere Superdemokraten, die ja bei jeder Sonntagsrede aufs fürchterlichste eindreschen auf die ach so schlimmen Putins und Xi Jinpings, wenn diese Superdemokraten kein Problem damit haben, dass bei uns Leute vor den Richter gezerrt werden, ich nenne bei uns, nehmen wir Deutschland, nehmen wir Großbritannien, also in der freiheitlichen Welt, wenn da Leute vor den Richter gezerrt werden, weil sie Politiker angeblich beleidigen oder im Internet etwas Anstößiges formuliert haben, ja, dann müssen wir uns nicht über die Autokraten in Moskau und in Peking ärgern, sondern über unsere eigenen Autokraten in den eigenen Hauptstädten. Das ist der entscheidende Punkt. Die Demokratie wird nicht gegen Putin und Xi Jinping verteidigt. Die Demokratie verteidigen wir hier. Und da teile ich die Auffassung des amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance, ein kluger, nachdenklicher Mann. Nicht die Russen und die Chinesen sind die Gefahr für die Freiheit in Europa. Ihr Europäer seid es selber und das gilt auch für die Schweiz. Die tröstliche Botschaft ist, den Schweizern kann nichts gefährlich werden, nur die Schweizer. Und den Europäern können auch keine anderen gefährlich werden, nur die Europäer sich selber. Und wenn Sie die deutsche Geschichte anschauen, dann kann man ja sowieso dem selbstkritischen Ansatz viel abgewinnen. Es sind ja vor allem dann aus Deutschland hervorgehende Politiker gewesen, die den Deutschen, auch den Deutschen, am gefährlichsten geworden sind. Also bitte etwas weniger Moralismus gegenüber den anderen, etwas mehr Verständnis, etwas mehr Einfühlungsvermögen. Es gibt doch die gute alte Tugend und Fähigkeit der Empathie. Man könnte auch sagen, die Sympathiebereitschaft des Menschen, die Sympathiefähigkeit des Menschen, sich in andere Situationen hineinzuversetzen. Daran mangelt es derzeit ein bisschen. Abonnieren Sie die Weltwoche hier auf unserer App Weltwoche Deutschland oder weltwoche.de und vergessen Sie nicht, am nächsten Mittwoch Weltwoche Livestream auf diesem Kanal. Ganz herzlichen Dank, einen wunderschönen Tag und ein tolles Wochenende wünsche ich Ihnen. Wir sehen uns spätestens wieder am nächsten Montag, unabhängig, kritisch, gut gelaunt.